Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksp.ch/blog.
Alexander Darnutzer, in der dritten Folge unserer Serie zum Thema Schwindel haben wir uns mit der Migräne befasst. Im vierten und letzten Teil möchte ich ein bisschen mehr erfahren über das sogenannte Cluster-Kopfweh. Alexander Darnutzer, was ist das eigentlich genau, das Cluster-Kopfweh?
Also der Cluster-Kopfschmerz ist ein ganz typischer Kopfschmerz, wo im Gegensatz zur Migräne viel, viel seltener ist, etwa jeder Tausendste nur betrifft. Aber für die, die es haben, einschneidende Konsequenzen hat, sind Kopfschmerzattacken, wo von höchster Intensität sind, wo man also ein bisschen als Suizidkopfschmerz beschreibt, weil eben das so intensiv ist, dass es tatsächlich dann Betroffene gibt, wo nur noch den Gedanken daran haben, zu sterben, weil sie das nicht mehr aushalten. Und das ist natürlich dann, ja, massiv einschneidend für die Betroffenen.
Was ist denn? Sie haben vorhin gesagt, ja, ich kann es schon abgrenzen zu den Migräne, aber wie denn? Migräne sind ja nach meinem, ich habe zum Glück keine, aber nach meinem Verständnis auch so Attacken, wo man einfach nur noch sterben will, wo man muss brechen, wo es einfach elend ist. Wie würden Sie das unterscheiden vom Cluster?
Genau, also es gibt auch da wiederum die internationale Kopfwehgesellschaft, die uns mit den Kriterien, die man ausgearbeitet hat, eigentlich ein gutes Instrument zur Verfügung gestellt, was jetzt eben für Merkmale müssen erfüllt sein, dass es zu einem Cluster-Kopfschmerz passt. Da dazu gehört zum Beispiel, dass die Dauer vom Cluster-Kopfschmerz von der einzelnen Attacke deutlich kürzer ist als von der Migräne. Migräne, sagt man so, ist mindestens ja, 4 Stunden, wird sicher nicht auf jeden genau zutreffen, aber das ist so ein bisschen, was man in der Definition sagt, während dem der Cluster eine Attacke, sei so zwischen 15 Minuten, maximal 3 Stunden anhaltet. Und dann sind es aber auch Zusatzbefunde, die man hat. Der Cluster-Kopfschmerz, der gehört zu der Reihe der trigeminoautonomen Kopfschmerzen. Das heisst, man hat weitere Befunde, die man eben in der klinischen Untersuchung kann herausarbeiten kann, wenn man den Patienten, Patientin in der Attacke sieht oder sonst dann halt kann erfragen. Das ist zum Beispiel, dass Patienten mit einem Cluster-Kopfschmerz, die können eine laufende Nase haben, auf der gleichen Seite wie die Kopfschmerzen lokalisiert sind. Sie können ein gerötetes Auge haben, ein tränendes Auge haben, eine kleinere Pupillen oder auch ein verkleinerte Lidspalten haben.
Also einseitig?
Einseitig, ja.
Okay.
Und das sind dann ganz hilfreiche Zusatzkriterien. Oder auch der Cluster-Kopfschmerzpatient, der kann sich nicht zurückziehen, der kann nicht ablegen, der kann nicht ruhig sein, der tigert um. Das ist also etwas, was ganz charakteristisch ist und dann nur schon das Geschlecht, oder? Männer sind etwa 3-mal häufiger betroffen von Cluster-Kopfschmerzen. Bei der Migräne ist es gerade umgekehrt, da sind Frauen etwa 3-4-mal häufiger betroffen. Und durch das gibt es auch da wieder, indem man den Patienten, die Patientin befragt, kann man vieles schon herausarbeiten.
Wir haben im dritten Teil, wo wir über Migräne miteinander geredet haben, gesehen, dass es doch gewisse Trigger gibt, die Migräne auslösen können. Es können Nahrungsmittel sein, es kann Stress sein. Was weiss man beim Cluster-Kopfweh zu dem Thema?
Also beim Cluster-Kopfschmerz ist ein wichtiger Trigger ist saisonal. Also dass die Jahreszeit per se, eben der Frühling und Herbst, ist so die klassische Zeit, wenn eben die Betroffenen wieder in einen Cluster, das heisst in eine Serie von Attacken hineinkommen. Von dort her kommt der Begriff, die allermeisten haben ihre Cluster-Kopfschmerzen nicht über das ganze Jahr gleich verteilt, sondern im Frühling geht man in einen Cluster rein. Der dauert Wochen, vielleicht 1-2 Monate und dann hat man häufig wieder Ruhe. Und dann im Herbst zum Beispiel kann der nächste Cluster auftreten. Aber man kann auch über mehrere Jahre wieder Ruhe haben und seltener halt dann eben auch in einen sogenannten chronischen Cluster Kopfschmerzen reingehen. Ein weiterer, sagen wir jetzt, Trigger oder Auslöser ist so ein bisschen Tageszeit. Cluster-Patienten haben häufig Attacken in der Nacht oder früh morgens, was sie auch so ein bisschen von der Migräne mag unterscheiden.
Jetzt haben Sie gesagt, Frühling und Herbst, wieso nicht Sommer und Winter? Weiss man da etwas drüber?
Die saisonale Häufung von den Cluster-Attacken ist eigentlich noch nicht gut verstanden. Ich meine, es sind natürlich im Frühling und im Herbst wechselt sich Tagesdauer ab. Es kommt zu Veränderungen von der Sonnendauer. Ob das jetzt wirklich eine Rolle spielt, wäre möglich. Ich glaube, da gibt es verschiedenste Theorien, aber wirklich gut verstanden ist es noch nicht. Ich denke, da muss man sicher noch weiter das beforschen, um vielleicht einmal noch besser zu verstehen, warum das so ist.
Mhm. Ich werde nochmal zurückgehen zu der Attacke per se. Wir haben gesehen, dass Atemübungen sich zurückziehen bei der Migräne helfen kann. Sie haben dann gesagt, wir tigern um beim Cluster-Schmerz. Auch da wieder die Frage, was mache ich bei so einem Anfall? Sie haben sogar von suizidalem Schmerz geredet, also Leute, die einfach nur noch wollen, dass das hört und daran denken, sich das Leben zu nehmen. Gibt es da medikamentöse Möglichkeiten, um die Attacken ein bisschen zu schwächen? Und die Frage wie bei der Migräne, ist das eigentlich heilbar?
Also heilbar ist es nicht, um gerade Ihre letzte Frage vorwegzunehmen. Aber man kann es medikamentös behandeln. Und da unterscheidet man eigentlich einerseits die Akutbehandlung und dann der Durchbruch vom Cluster und drittens die Prophylaxe vom nächsten Cluster. Und was jetzt die Akutbehandlung anbelangt, gibt es einerseits wieder die Triptan. Da haben wir ja schon bezüglich der Migräne darüber geredet. Triptan sind bei den Clusterkopfschmerzen ebenfalls wirksam. Man hat aber dort das Problem, dass die Betroffenen, die können mehr als 10 Attacken haben pro Tag und dass sie dann somit zum Durchbrechen von einer Attacke jedes Mal müssen auf ein Triptan zugreifen, was natürlich bei weitem über der eigentlich zugelassenen Dosierung von diesen Medikamenten liegt. Eine andere Akutbehandlung, die sehr gerne eingesetzt wird, die aber halt auch noch bei einem Teil der Patienten hilft, ist hochdosiert Sauerstoff, dass man so zwischen 10 und 12 Liter Sauerstoff über mindestens 10 bis 15 Minuten inhaliert. Das kann tatsächlich dann die Attacke durchbrechen. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind unterwegs und Sie haben nicht gerade Ihre Sauerstoffflasche dabei. Das setzt da wieder gewisse Limiten. Und die Situation, die wir nachher dann häufig haben, ist, dass sich ein Betroffener, eine Betroffene bei uns meldet, der sagt jetzt, er oder sie sagt wieder in einem Cluster seit 3-4 Tagen und was kann man jetzt machen, oder? Und klar, dann geht es natürlich eben um die Akutbehandlung, das haben wir jetzt gerade noch gehört, aber halt auch darum, den Cluster zu beenden. Und dort gibt es verschiedene Ansätze. So ganz klassisch ist, dass man dann eigentlich eine medikamentöse Prophylaxe macht, wobei das dauert. Das dauert mehrere Wochen, bis man die aufdosiert hat und ist eigentlich etwas, wo meist der Cluster von alleine schon wieder fertig ist, bis man wirklich eine wirksame Dosis hat. Und darum, was man dann kann machen, ist, einerseits man kann Steroidstosstherapie machen, halt mit der entsprechenden möglichen Nebenwirkungen.
Oder was können das, Entschuldigung, für Nebenwirkungen sein, ja, wenn sie Steroid geben?
Also Cortison ist, wenn man es jetzt kurzfristig einsetzt, hat es vor allem halt Nebenwirkungen, wie zum Beispiel, dass es einem aufpusht, dass man zum Beispiel Schlafstörungen hat, aber auch, dass man zum Beispiel in einen Überaktivismus geht. Man kann aber auch psychotisch werden, man kann anfangen halluzinieren. Das sind so, sagen wir so, Akutphänomene. Und dann natürlich, wenn man es längerfristig nimmt, gibt es einen ganzen Strauss an möglichen Nebenwirkungen, Stammfettsucht, dünne Knochen etc. Aber ich glaube, da, wenn man so ein Steroid Kurzbehandlung macht, ist das weniger im Vordergrund. Was aber andererseits eine sehr elegante Massnahme ist, man kann lokal am Hinterkopf, in einem Bereich, wo man glaubt, dass der Nerv liegt, der beim Clusterkopfschmerz ganz eine richtige Rolle spielt, nämlich der Nervus occipitalis major, in dem Bereich kann man eine Mischung zwischen einem langwirksamen Cortison und einem Anästhetikum, also einem Betäubungsmittel, spritzen. Das ist eine kurze Infiltrationstherapie, macht ein bisschen mehr weh als eine Blutentnahme oder die Impfung beim Hausarzt. Aber ist etwas, wo der Patient, die Patientin in über 50% der Fälle innerhalb von wenigen Tagen eine deutliche Verbesserung hat, im Idealfall, dass dann der Cluster durchbrochen ist. Und darum ist das eigentlich eine sehr elegante Möglichkeit, um einen Cluster zu durchbrechen.
Und wie bei den Migränen, Atemtherapie, Yoga, eben eher sanfte Zugänge, weniger indiziert als bei den Migränen.
Ist jetzt weniger etabliert. Sicherlich im Gesamtkontext ist diesen Patientinnen und Patienten genauso empfohlen, dass sie eben zum Beispiel Entspannungsübungen machen, sich durch das auch, sagen wir jetzt, Stress im Zusammenhang mit dem Cluster oder auch mit, halt mit der Sorge oder Furcht vor einem weiteren Cluster können angehen, dass regelmässiges Ausdauertraining für jeden gesund ist. Ich glaube, das können wir jetzt mal so da einfach stehen lassen. Aber bei der Behandlung haben schon mehr die medikamentösen Therapien voran.
Herr Danutzer, ganz viele Leute abschliessend haben das Gefühl, ja, mal ein bisschen Kopfweh, mal ein bisschen Schwindelig, das ist völlig normal. Ist es, glaube ich, nicht wirklich in vielen Fällen. Was würden Sie denn empfehlen, wenn jemand die eine oder die andere Störung, sei es Kopf, sei es Schwindel, doch relativ regelmäßig hat? Was würden Sie so jemandem empfehlen?
Also beides sind häufige Beschwerden und dort ist es wiederum ganz entscheidend, sind die, wenn die Beschwerden am Betroffenen, der Betroffenen langjährig bekannt sind, sich im Charakter in den letzten Jahren nichts geändert hat, ich glaube, dann kann man sich zurücklehnen und sagen, gut, das kenne ich, ich weiß, wie sich das verhält. Wenn aber halt, sei es jetzt der Schwindel oder der Kopfschmerz, plötzlich eine neue Dynamik aufnimmt, plötzlich viel häufiger wird oder einfach anders wird, dann ist es durchaus etwas, wo man anschauen sollte. Weil dann muss man sich die Frage stellen, steckt jetzt vielleicht etwas anderes dahinter? Ist es jetzt nicht mehr der bekannte Spannungskopfschmerz oder die klassische Migräne? Ist es vielleicht halt jetzt nicht mehr der Lagerungsschwindel, den man kennt, sondern vielleicht etwas, wo man eben andersweitig müsste abklären und vielleicht sogar auch relativ zeitnah müsste behandeln.
Sie bietet ja dem KSB da eine Schwindelsprechstunde an. Wer soll dort hingehen? Wann soll man dort hingehen?
Ja, also das ist richtig. Wir haben eine Schwindelsprechstunde, wo wir natürlich vor allem die Patientinnen und Patienten sehen, die eben die Hausärzte oder Spezialisten von anderen Fachrichtungen nicht mehr weiterkommen. Das heisst, die allermeisten von diesen Patientinnen und Patienten, die haben bereits Vorabklärungen bekommen, sind in dem Sinn auch ja, so ein bisschen komplexere Fälle. Und das ist unsere Aufgabe, dann breit vernetzt, auch fächerübergreifend, sei es jetzt von neurologischer, aber auch von hals-nasen-ohren-ärztlicher Seite, dann eben auch zusammen mit zum Beispiel den Herzspezialisten oder auch den Augenärzten oder den Psychiater, eben sehr Patientinnen und Patienten, wirklich möglichst umfassend können als Betreuer. Daneben gibt es natürlich auch immer wieder Patientinnen oder Patienten, die sich direkt melden bei uns um eine Abklärung bitten. Da sind wir immer sehr froh, wenn wir aber auch den Vorakten überkommen, damit wir uns entsprechend vorbereiten und nicht wieder ganz bei vorne müssen anfangen.
Alexander Danutzer, ganz, ganz herzlichen Dank für die spannenden Gespräche zum Thema Schwindel.
Besten Dank, Herr Haas. Hat mich sehr gefreut.
Menschen, Medizin und Hintergründe. Der Podcast vom Kantonsspital Baden. Alle Folgen auf ksb.ch/blog.